Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sie alle begrüße ich herzlich hier im Marbach im Deutschen Literaturarchiv beziehungsweise im Leibinger Auditorium, in dem wir jetzt sitzen, des Literaturmuseums der Moderne zur in diesem Jahr ersten Ausgabe des Lyrischen Quartetts. Die Lyrikerin und Philosophin Mara Daria Kotschukaru ist unser Gast, sitzt hier neben mir. Und sie wird diskutieren mit Gregor Dotzauer vom Berliner Tagesspiegel sowie mit der Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel. Außerdem Birgitta Assheuer. Sie liest wie immer Gedichte für uns und mein Name ist Barbara Walster. Wir werden auch diesmal über drei Neuerscheinungen sprechen und Mara Daria Kotschukaru hat eine Empfehlung mitgebracht. Ingeborg Bachmann steht bei uns auf dem Programm mit der neuen Ausgabe des Bandes Die gestundete Zeit aus der Salzburger Bachmann-Edition. Die Münchner Dichterin Karin Fellner mit ihrem neuen Band Polle und Fu. Doch wir beginnen mit Adam Sagajewski. 1945 im damals noch polnischen Lemberg geboren, erhielt er 1976 in Polen Publikationsverbot. Er lebte nach der Verhängung des Kriegsrechts zunächst in Deutschland, dann in den USA und dann eine sehr lange Zeit in Frankreich. Erst im Jahr 2000 kehrte er zurück nach Krakau. Für seine Essays, Gedichte und Romane hat er zahlreiche Preise erhalten und er gilt als ein Dichter von Geduld und Langsamkeit. Der Hansa Verlag legt jetzt einen neuen Band des 2021 Verstorbenen vor mit dem Titel Das wahre Leben.
Das 20. Jahrhundert im Ruhestand. Versuchen wir uns vorzustellen, ein Greis mit einer Ähnlichkeit zu Tolstoi spaziert über die Felder der Picardie, wo einst lächerliche Panzer ungeschickt die kleinen Erhebungen des Geländes überwanden. Und er besucht die Stadt, in der Bruno Schulz starb, oder setzt sich ans Ufer des Flusses, an das trübe Wasser der Weichsel. Dort duftet die Wiese nach warmem Löwenzahn, nach Kletten und Erinnerung. Er schweigt viel, lächelt selten. Die Ärzte raten ihm dringend, Aufregungen zu vermeiden. Er sagt, eines habe ich gelernt. Nur das Mitleid zählt mit Menschen, Tieren, Bäumen und Bildern. Es gibt nur das Mitleid, immer zu spät.
Danke, Birgitta Assheuer. Da sind zunächst, Gregor Dotzauer, geografische Markierungen, also die Picardie, der Ort in der Ukraine, wo Bruno Schulz starb, damals war das noch Sowjetunion, das Ufer der Weichsel in Polen. Was ist das für ein Dreieck, beziehungsweise welchen Raum spannt Sagajewski da auf mit dem Gedicht Das 20. Jahrhundert im Ruhestand?
Es ist vielleicht die ewige Suche nach einer Heimat, die ihn umtrieben hat und die sich schon andeutete in dem Gedicht, in dem er die Stadt seiner Herkunft am ehesten beschworen hat, nämlich Lemberg. Nach Lemberg fahren heißt das berühmte Gedicht, mit dem er 85 den Band auf dem gleichnamigen, mit dem er seinen Durchbruch hatte. Und es geht aber da gar nicht um eine reale Heimat, sondern um eine, die sich nur imaginieren lässt, die sich immer wieder in jeder beliebigen Umgebung herstellen lässt. Und vielleicht geht es in diesem Gedicht dann auch gar nicht so sehr um die Orte, sondern um die möglichen Orte, die Orte des Lesens, die Orte des Mitgefühls, die angesprochen werden, all diese Dinge.
Das Mitleid, so heißt es, komme immer zu spät. Inwiefern ist das erstens eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts oder auch nicht? Und die andere Frage wäre, ist Mitleid sowas wie die Eule der Minerva unserer Zeit?
Ja, ich kenne von ihm einen Essay, der heißt Solidarität und Einsamkeit. Und das Mitleid ist vielleicht schon die späte Form dieser Solidarität. Also nichts Praktisches mehr, sondern nur etwas Gefühltes. Und ich sehe in diesen Gedichten viel mehr als in anderen früher lauter Gedichte des Abschieds. Also des Abschieds in einem Jahrhundert in all seinen Schrecknissen, aber auch seinen Schönheiten, aber auch Gedichte des Abschieds von den eigenen Möglichkeiten. Darüber müssten wir vielleicht noch genauer sprechen, denn er hat viele historische Dinge in den Blick genommen, in wechselnden Abschnitten seines Werks. Und der Blick hat sich ihm, wie er dann in vielen Gedichten auch beschreibt, deutlich eingetrübt. Die Welt wird mehr und mehr, also sie hat in ihrer Ereignishaftigkeit ist sie nach wie vor da, aber er ist gar nicht mehr in der Lage, sie mit dieser Schärfe und zu beschreiben, wie er das einmal getan hat.
Die NZZ schrieb zum Tod Sagajewskis 2021, es geht in der polnischen Poesie eine Epoche zu Ende. Kann man da vielleicht noch ein bisschen das genauer ausführen, was das heißt? Was für eine Epoche findet da ihr Ende?
Na, er war erst einmal einer der Köpfe einer Bewegung, die Generation 68 hieß. Das waren junge Leute wie Richard Kreditzky, den man in Deutschland kennt, weil er Germanist war, Verleger und Übersetzer von deutscher Lyrik, Stanislaw Barantschak. Und das waren politische Köpfe, die sich vor allem gegen das Gomulka-Regime damals aufgelehnt haben. Das war aber schon eine Generation nach denen, die den Stalinismus und sein Ende erlebt haben, die Chruschtschow, und noch eine Generation später, als die, die den Krieg mit durchlebt hatten. Also er ist ein später Nachfahr, könnte man sagen, von Czesław Miłosz, in vieler Hinsicht sowohl im Aufstehen gegen totalitaristische Tendenzen wie auch in einem gewissen Sinn für spirituelle Erfahrung und eine sehr spezielle Form von Katholizismus. Und mit ihm geht tatsächlich dieses große polnische Jahrhundert der Dichter, Denker zu Ende. Und es gibt nach wie vor tolle Dichtungen in Polen, aber keine, die diese gedankliche Triftigkeit hat und diese historische Dichte und diesen Blick auf die Vergangenheit.
Maria Kotschukaro, lesen Sie das auch als Gedichte aus seiner Endzeit gewissermaßen, als Gedichte eines eingetrübten Verhältnisses zur Welt?
Also ich hatte bei der Lektüre durchaus auch das Gefühl, dass sich da jemand ein Stück weit zurücklehnt und die Dinge mit etwas Abstand betrachtet. Ich kann leider kein Polnisch und hätte mich sehr dafür interessiert, wie die Übersetzung zu bewerten ist und ob eigentlich, also manchmal hatten die Gedichte etwas Narratives, etwas, was mich jetzt vom Klang nicht unbedingt getragen hat. Ich bin jemand, der sehr stark auf Gedichte anspringt, die so eine klangliche Dimension haben, und deswegen fehlt mir da bei den Texten vielleicht auch das Mitreißende, aber vielleicht ist das im Original vorhanden, aber von der inhaltlichen Ebene und wie der Duktus auch im Deutschen ist, habe ich das Gefühl, dass es ein Zurücklehnen gibt, und man möchte ja meinen, oder es wäre schön, wenn wir uns von diesem 20. Jahrhundert verabschieden könnten, dass das gerade nicht der Fall ist, das merken wir.
Daniela Striegel hat eben genickt.
Ja, also das stimmt, dass dieses narrative Element stark vertreten ist. Auf der anderen Seite hat Sagajewski auch den Hang zur Pointe, zu einer ironischen Wendung. Also es geht um schwere Themen, aber er kann sie doch mit einer gewissen Leichtigkeit vertreten und Fragen stellen, die die Antwort nicht schon in sich tragen. Und es geht um Abschiede, ja, es geht zum Beispiel auch um den Abschied von einem Freund, C.K. Williams, einem Lyriker, den er Charlie nennt und den er begleitet, den er offenbar seit Jahrzehnten begleitet. Also zwei Gedichte sind explizit diesem Freund gewidmet. Aber es geht auch um politische Rückschau, die das sehr weit Zurückliegende mit dem Heute verbindet. Zum Beispiel dieses Fresko, das er offenbar in Siena anschaut, diese Allegorie der guten und der schlechten Regierung. Und das beschreibt er wunderbar, und am Schluss sagt er, zwischen diesen beiden Szenen liegen nur 700 Jahre, dann kommt wieder die gute Regierung. Man muss nur 700 Jahre warten können, das ist die Pointe. Und wenn man sich heute die vielen schlechten Regierungen anschaut, in diesem Fresko ist die Tyrannis eine Herrscherin, eine allegorische, dann hat das Gedicht durchaus auch etwas Tröstliches.
Mir war auch aufgefallen, dass er sich mit diesem Fresko beschäftigt hat. Ich kenne das aus meiner Doktorarbeit noch. Und mir war aufgefallen, dass er gar nicht darauf eingeht, was die gute Regierung zu einer guten Regierungsform für die Bürger und Bürgerinnen macht. Und das ist das Band, das diese Siena Bürgerschaft in den Händen hält. Also es gibt ein Band der Bürgerfreundschaft, das alle verbindet. Und das ist dann sozusagen die Daseinsbedingung für die gute Regierung. Jetzt hatten Sie vorhin, Herr Dotzauer, gesagt, er hat früher noch viel öfters über Solidarität auch gesprochen. Und jetzt spricht er eigentlich nur noch mehr über das Mitleid, was ja eher eine private Haltung ist. Solidarität ist etwas genuin Politisches. Und da hatte ich das Gefühl, da fehlt aber ein wichtiges Element.
Noch eine Anmerkung zur Ironie. Das war ein großes Thema für ihn. Und zwar in der Doppelheit. Es gab immer diese Doppelbegriffe Solidarität und Einsamkeit. Und der Gegenbegriff zur Ironie war Ekstase. Auf eine sehr eingeschränkte Weise von Ekstase, eine sehr innerliche Ekstase. Und diese Ironie nämlich in diesen Gedichten aber sehr viel weniger war als früher. Und das hat schon auch zu tun mit einem Verblassen, Verdunkeln, Vereintrüben des Auges, was ich wahrnehme. Also er ist auch, wie ich das lese, sehr weit unter seinen Möglichkeiten. Ich habe ja viele alte Gedichte mir noch mal angeguckt. Und da ist vieles nur noch so eine Schwundstufe dessen, was er mal konnte. Und das zeigt auch, dass die Erlebnisse, diese Mystik für Anfänger, wie das mal vor vielen, vielen Jahren heißt, die er da betreibt, mit zunehmendem Alter auch irgendwie sinnlos wird.
Oder verblasst.
Verblasst, ja. Verblasst.
Er sagte in einem Gedicht, er habe in der Dichtung, Zitat, Weisheit finden wollen, ohne Resignation und auch eine Art ruhigen Wahnsinn. Ich fand viel später Augenblicke der Freude und das dunkle Glück der Melancholie. Und ich glaube, das dunkle Glück der Melancholie durchzieht wirklich diesen Band ganz extrem.
Ja, es ist auch viel vom alten Österreich drinnen. Also ich spüre diesen Hallraum, der mit Lemberg zu tun hat, mit der K&K-Monarchie, mit den Schatten, auch mit dem jüdischen Leben, das eine Rolle spielt und das natürlich melancholisch getönt ist. Also es hat auch eine nostalgische Note. Und auf der anderen Seite, der Körper des Ich spielt eine Rolle. Es gibt auch ein Krankenhausgedicht. Also es ist schwer, da in dieser Zeit, in der Lebensphase, wahrscheinlich diese leichte Ironie oder diese, sagen wir auch, irgendwie angriffslustige Ironie aufrechtzuerhalten, denke ich. Aber diese verhaltene Trauer, es gibt auch zum Beispiel ein Gedicht über Trochowitsch, es wird Bruno Schulz zitiert. Da gibt es eine Traditionslinie, die schon für mich die Macht der Literatur auch in einer persönlich sehr dunklen und eingedunkelten Zeit feiert. Also ich sehe es nicht nur als Abgesang auf das Leben. Also das wahre Leben, die Frage, worin besteht das? Und es ist von den kurzen Momenten die Rede in einem Gedicht. Und dann natürlich die Frage, ob diese kurzen Momente des Glücks und der Liebe, ich sage das jetzt ganz plump, ob das alles ist, ob das schon das Leben ist. Also es gibt auch hier das ist Wechselspiel von Utopie, von Glücksvorstellung und Erkenntnis einer traurigen Gegenwart.
Aber das ist etwas sehr Hiesiges. Also das Motto, was wir gerade zitiert haben von Emanuel Levinas, auch jemand aus Litauen übrigens, also aus der Gegend, das wahre Leben ist abwesend, aber wir sind auf der Welt. In dieser Spannung spielt sich das alles ab. Und dass er dann durch die Straße läuft und nochmal Stimmen hört aus dem Musikgymnasium und alles. Es ist aber alles nicht da, wo er ist, sondern auf der anderen Straßenseite, hinter irgendwelchen Türen, hinter irgendwelchen Fenstern. Und dieses dabei sein und doch nicht dabei sein. Das kann er auf ganz wunderbare Weise ausstatten in seinen Texten.
Sie haben vorhin gesagt, Gregor Dotzauer, dass er in einer gewissen Weise sehr viel politischer, aktueller war, als er jünger gewesen ist und da auch in eine bestimmte Gruppe von Leuten gehört hat. War das mit seinen Gedichten tatsächlich auch so, dass er näher am Puls der Zeit war? Also es gibt ja dieses eine berühmte Gedicht von ihm, das zwar vor den Anschlägen auf das World Trade Center entstanden ist, aber dann Weltruhm erlangt hat, weil der New Yorker es publiziert hat zum 11. September 2001. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Und da geht es auch um einen Versuch.
Ja, try to praise the mutilated world. Das klingt auf Englisch in dem Fall fast schöner als im Deutschen. Naja, er hat es, glaube ich, selbst sehr genau benannt. Diese frühe Phase in dieser Generation 68 war eine Phase des Protests und der Negation. Und was sich in diesem Gedicht speziell schon andeutet, was auch schon ein spätes Gedicht ist in dieser Reihe, da geht es darum, eben eine erschütterte, eine kaputte, eine zerstörte Welt trotzdem zu rühmen, zu loben, zu preisen, etwas in ihr zu finden, was trotz allem in ihr da ist. Und diese positive Einstellung, das ist das, was sich vor allem dann auch gewendet hat. Er war politisch wie eh und je und er hat in seinen Einwürfen, Essays, Interviews sich auch zum Beispiel in den letzten Jahren noch massiv gegen die PiS-Regierung in Polen ausgesprochen.
Im Krankenhausgedicht sagt er, ich nehme nicht teil am Kampf in der letzten Verszeile. Er zieht sich irgendwie aus der ersten Linie zurück in diesem Band, aber er ist schon sehr präsent. Also ich habe diese Gedichte schon mit Anteilnahme gelesen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich da einer schon ganz verabschiedet hat vom Leben, von der Welt, von seinen Freunden und auch von seinen Erinnerungen. Also jetzt sind wir wieder beim Melancholischen. Es gibt auch Erinnerungen an seine Kindheit, an sein übersteigertes Ego mit 15. Das heißt, ich betrachte die Erwachsenen mit Nachsicht und ich weiß, ihre Fehler werde ich nicht machen, sinngemäß. Also ich sehe da schon auch so ein Augenzwinkern. Es ist nicht nur düster, also ich sehe es nicht als Lamento.
Wenn ich es zusammenfassen, ein Fazit ziehen sollte, würde ich sagen, er ist ein Mann mit vielen Talenten gewesen. Das ist sicher nochmal so eine späte Bilanz, ist tatsächlich im besten Sinne ein Alterswerk. Aber man sollte nicht vergessen, dass er auch Romane geschrieben hat, die wohl nicht so viel taugten, aber er war ein glänzender Essayist.
Frau Götzschakaro.
Was mir, unabhängig davon, wie ich jetzt diesen Band Blick auf das Gesamtwerk betrachten müsste, noch gefallen und aufgefallen ist, ist, dass es auch immer wieder diese Fragen gibt, die poetologischer Natur sind. Also wir hatten, glaube ich, das eine Gedicht schon angesprochen, wo es der Wind. Und da gefällt mir eigentlich das Augenzwinkernde. Das gibt es ja durchaus auch. Also da sagt er doch an dieser einen Stelle, zuerst zitiert er Joran. Joran zu zitieren ist ja immer mit sehr viel, ne? Schwernis verbunden. Also den zitiert man nicht leicht hin. Und doch geht es dann um die Dichtung, die der Wind ist, der von den Göttern her weht. Und dann in der nächsten Strophe geht es aber darum, dass er sagt, dann dösen die Götter oder füllen die Steuererklärung aus. Also das hat mir gefallen, um diese Schwere einer Tyrann-Anrufung auch wieder zu brechen. Das gibt es immer wieder. Ich glaube, das ist auch etwas, was eine Perspektive des Alterns erlaubt. Also dieses vielleicht doch ein bisschen, na dann, augenzwinkernd auf die Dinge zu blicken.
Den Band Das wahre Leben von Adam Sagajewski hat Renate Schmidgall aus dem Polnischen übersetzt. Wie ich finde, sehr gut übersetzt. Das ist bei ihr so. Und erschienen ist er soeben im Hansa Verlag München. Polle und Fu heißt der Band der 1970 geborenen Münchner Lyrikerin Karin Fellner. Den wird Mara Daria Kojukaro vorstellen. Ich denke bei dem Titel Polle und Fu eigentlich eher an ein Kinder- und ein Jugendbuch. Das ist das, was mir sofort durch den Kopf geht. Also die Frage, wer oder was ist, sind Polle und Fu. In einem Gedicht heißt es, Zitat, fragst du die Brotfische, sagen sie stoffwechselnde Namen, die sich mal so aneinander klammern, stoßen, freuen. Wissen wir damit mehr? Was wissen wir von Polle und Fu?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist Polle und Fu? Und die Frage darf man sich insbesondere bei Karin Fellner gerne stellen, denn in ihren Gedichtbänden sind ja ganz oft auch Figuren vertreten. Also in vergangenen Bänden waren das oft zum Beispiel kranke Frauen oder Närrinnen. Insofern könnte man meinen, Polle und Fu sind konkret bestimmbar. Wer ist Polle und Fu ist auch der Titel des ersten Gedichtes in diesem Band. Aber weder dieses erste Gedicht, das Sie ein bisschen anzitiert haben, noch der Band selbst beantworten diese Frage nach der Identität von Polle und Fu eindeutig. Also da gibt uns die Karin Fellner keine eindeutige Antwort. Das bleiben rätselhafte Gestalten und ich habe tatsächlich auch immer wieder an Kinder denken müssen, aber das sind Kinder, die sich durch eine, ja, ein Stück weit apokalyptisch anmutende Landschaft bewegen müssen, die sich da gewissermaßen auch vielleicht in einer sprachlos gewordenen Welt erstmal wieder selber eine Sprache aneignen müssen, um auf diese Welt klarzukommen. Und das heißt, etwas im Letzten Unergründliches, Rätselhaftes gehört zum Programm dieses Bandes. In einem Gedicht heißt es auch, ich darf hier zitieren, jedes Gedicht hat eigene Begriffsstutzigkeiten, um die Welt zu verklären. Aber Polle und Fu sind jetzt nicht nur der Weltverklärung verschrieben, sondern sie tauchen auf als sehr unterschiedliche Charaktere. Das hat mir gefallen, wenn man die beiden über die verschiedenen Gedichte, in denen sie auftauchen, hinweg verfolgt, dann merkt man, das sind eigentlich Antagonisten. Vielleicht ist es wichtig, über Karin Fellner, eine 1970 geborene oberbayerische Autorin, auch noch zu wissen, dass ich persönlich sie immer als einen sehr der Welt und auch den anderen Menschen zugewandten Menschen kennengelernt habe. Jemand, der sich auch sehr stark um die Lyrikgemeinschaft kümmert, der viel für junge Autoren und JungautorInnen tut. Und ja, dieses, sagen wir so, der Welt zugewandte steckt hinter diesem ganzen Rätselhaften. Und wenn wir uns als LeserInnen in der Beschäftigung mit dem Band vielleicht erst einmal hilflos fühlen, dann hat das vielleicht auch etwas mit einer Tradition zu tun, die ich in diesem Band auch als Wahlverwandtschaft erkenne. Das hat etwas mit Dada und Surrealismus für mich auch zu tun. Das heißt, hier wird in diesem Band etwas gegen eine schon fast ja pandemisch anmutende Sucht nach Eindeutigkeit, Kategorisierbarkeit, Zuordnenbarkeit getan. Das heißt, es werden Uneindeutigkeiten produktiv gemacht. Das Zufällige in der Welt ist ebenso sinnstiftend wie verunsichernd. Und dass das funktioniert in diesem Band, also wie ich jedenfalls finde, dass es funktioniert, liegt daran, dass das, was für Fellners Lyrik insgesamt so charakteristisch ist, funktioniert. Und das sind eben die Spracharbeit, die Arbeit im Wortmaterial, mit dem ja wir Menschen, wir immer etwas alberne Tiere auch versuchen, die Welt irgendwie zu repräsentieren. Also da wird die Sprache aus diesen Repräsentationspflichten auch entlassen. Und zum anderen, was in den Gedichten sehr gut für mich funktioniert, bevor ich das auf der semantischen Ebene im Letzten durchdrungen habe, ist der Klang. Also das ist
das, was Sie vorhin gesagt haben, was Sie bei einem Gedicht brauchen.
Übergang. Es dünkte uns etwas von hüben, von drüben höbe das Meer auf, dass es uns blühte, uns schleifte ins Ungeprüfte, so schien's. Und wurdet ihr folglich ans Ufer gebüschelt? Ja, es lüftete uns gewaltig. Skelette grüßten uns. So eines farbigen Fleischs wurden wir. Habt ihr euch da nicht befürchtet? Nö, die Influencer meinten, es hülfe, wenn wir in Rudeln stürben. Sachte, sagte sie, kam ich ins Wanken. Das Wanken war sich gewachsen. Es wechselt mich aus. In diagonalen Flächen begann ich, mein Ich auszuziehen, die lustige Hülle, und wurde aufgefächert, ausgezogen zu Hallen, wogegen nichts zu sagen wäre, denn Wellen sind nahe Verwandte des Sprechens. Sie brachten mich auf, kaperten Hals und Ganglien, ohne Verärgerung brach schließlich alles auf zum Fest des Fluiden.
Ja, das Fest des Fluiden. Was ist das und wie wird es gefeiert, dieses Fest des Fluiden? Haben Sie eine Antwort?
Ein bisschen rätselhaft ist für mich die Untertreibung des Abends bereits jetzt. Das ist ein sehr kratzbürstiges Buch. Oh. Das ist ein Buch, das spielt mit dem Leser, aber das ihn auch foppt, würde ich sagen. Man fühlt sich durchaus auch unterhalten, an der Nase herumgeführt. Manchmal kommt man wo an, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Aber das Besondere für mich sind diese Sprachspiele. Also das Fluide hat ja seinen Reiz. Und die Arbeit an der Sprache ist zum Glück mit sehr viel Vergnügen verbunden. Es sind auch Karlauer. Also es ist jetzt nicht immer so wahnsinnig subtil, was sie macht. Aber es ist durchaus auch unterhaltsam. Es gibt ganz, ich habe mir einige Zitate rausgeschrieben, die ganz handfest sind. Zum Beispiel ein Gedicht heißt Fragmente, Mente sagt. Kann man sich schon vorstellen, wie sie arbeitet. Und dann ist eben im Gedicht davon die Rede, dass sie, also dass ich keine Vorstellung von dem Ganzen hat, klar, Fragmente. Und auch vielleicht nichts anderes als eine Vorstellung, also vielleicht nur eine Vorstellung. Und dann gibt es den Satz, lässt sich das einfacher sagen. Und diese Frage stellt man sich natürlich beim Lesen des Öfteren. Also lässt sich das einfacher sagen? Sie will es offenbar gerade justament nicht einfacher sagen. Sie nimmt diese Herausforderung an, auch den Zickzack-Kurs zu gehen. Und mir gefällt, wenn es so haarscharf an der eigentlichen Bedeutung vorbei zielt und einen dadurch dann auf die Bedeutung der Wörter aufmerksam macht. Ein Titel heißt zum Beispiel »Befleißige dich nicht«. Und jetzt wissen wir, befleißigen kann man sich ja nur einer Sache. Man kann nicht sich an und für sich befleißigen. Man braucht ein Objekt. Aber hier ist so gemeint, es gibt sozusagen Tipps für die überfleißige Hausfrau. Und die soll sich eben nicht befleißigen. Sie soll nicht fleißig sein. Aber so steht es nicht da. Und weil es immer so eine kleine Unschärfe gibt, finde ich, wird man auf eine Spur gesetzt, die einem verblüffende Einsichten auch beschert.
Gregor. Es geht ja noch weiter. Es geht ja wirklich in das permanente Umbrechen von Vokal zu Umlaut zurück zu Vokal zurück. Also wir sind wirklich auf der absoluten elementaren morphologischen Ebene der Wörter, mit der hier gespielt wird. Und Maradaya Kojukawa hat völlig recht. Ja, wir sind hier jenseits aller Repräsentationslogik. Aber ich habe immer gesagt, es gibt so einen Rest von mimetischem Entwurf, der noch dahinter steckt. Ja, und hier gibt es überhaupt keinen Halt. Also ich habe das eigentlich gelesen als auch sehr vergnüglich zum Teil, wahnsinnig auf Pointe genäht. Ich würde fast sagen, manchmal so kurz vor Poetry Slam.
Es gibt dieses Vergnügen am Sprachspiel, es gibt den Karlauer, es gibt den Witz, es gibt das Auseinandernehmen. Aber all das steht im Dienste, würde ich sagen, einer Welt Zugewandtheit. Und es gibt auch die ganz, ganz konkreten Dinge, wie zum Beispiel die Frage, nimmst du an, dass es sich und uns wendet zum Guten. Also klarer kann das nicht sein. Und das ist eine sehr existenzielle Frage, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen. Und ich glaube, dieses Sprachprogramm, das darum gestrickt ist, verbietet uns die einfache Antwort, die zur Parole wird, die meint, dass wir dann irgendwie schon gut genug Bescheid wissen. Wir müssen immer wieder hinschauen. Oder auch dieser, wir sprachen von Armut, als wäre sie kein Part unseres Eigentums. Das ist hochpolitisch. Aber ich glaube nicht, dass das nur, und Dada und Surrealismus waren das ja auch nicht, dass das nur sozusagen Absagen an Welt und Sinn verstehen.
Die Natur spielt ja auch eine bedeutende Rolle in dem Buch. Es ist auch klar, dass es eine gefährdete, eine beschädigte, eine fragmentierte Natur ist. Und dass sie keine Parolen im Sinne jetzt einer Ökopoesie anstrebt, ist auch klar. An einer Stelle heißt es, willkommen, du sanfte Scharfsicht des Verfehlens. Das finde ich auch zum Beispiel sozusagen ein klassisches Oxymoron, sanfte Scharfsicht, auf das muss man kommen. Und das Verfehlen steckt eben auch drin, dass man eben gerade haarscharf vorbeitrifft, anstatt etwas voll zu erfassen und mit dem sozusagen sich das auf die Fahne zu heften und in die Schlacht zu ziehen. Also man könnte einiges zitieren, was durchaus griffig ist und wo man weiß, was sie oder ahnt, was sie meint. Also manches ist eben auch wieder verfehlt. Heiligste Gangart, schlottern. Schlottern ist natürlich keine Gangart, aber dass die Angst spielt auch eine Rolle in dem Buch, dass die Angst eine Heiligung des Menschen bedeutet, weil er sozusagen seinem Kern näher gerät. Das ist, glaube ich, ein Bild, das man damit verknüpfen kann.
Das sind ja die Aphorismen fast, also die Einzeiler, wo man schön drüber nachdenken kann, die auch pointiert sind. Die Natur tatsächlich ausgespielt, und zwar in einem großen Kollisionscrash von Sprachebenen. Also es wird ungeheuer viel digitales Vokabular eingespeist, an dem sozusagen dieses spielerische Sprechen wiederum zerbricht.
Ja, der Influencer war eben schon in unserem Text, den wir gehört haben, aber da gibt es wirklich alles sprachlich, ne? Computer-Digitalsprache, was Sie erwähnt haben, Switch-Hub-Router, ich weiß nicht, was ein Switch-Hub-Router ist, Displays, dann Schweizerisches, Englisch, Denglisch, Französisch, dann Nebeneinanderstellungen von Wörtern, wie sie sich über die Sprache, also so sprachquerend verändern. Dann ist aber plötzlich auch wieder die Muse der Tragödie da. Also sie wechselt auch die Register permanent.
Und sie mag den Reim.
Sie mag den Reim. Das ist
also der darf auch vorkommen.
Ja, das ist auch richtig. Und ich frag mich, was treibt Ihre Lyrik an? Ne? Was ist das, was Sie in Gang setzt? Und ich habe das Gefühl, das ist hauptsächlich eigentlich das Gehör. Mhm. Das sind nicht sprachliche Bilder oder sowas, sondern das ist das Gehör. Aber vielleicht liege ich da falsch.
Nein, aber sie ist ganz richtig. Und daraus entsteht auch eine gewisse Unendlichkeit. Also ich nehme das einzelne Gedicht als etwas Abgeschlossenes wahr, was es immer ja nur in gewissen Grenzen sein kann, sondern als etwas, was länger, kürzer sein könnte. Und das hat damit auch zu tun, dass ich sie eher als eine Sammlerin betrachte von Pointen, Vokalen, Effekten und nicht als jemand, der so aus dem organischen Schreiben einen Sprachleib zu konstruieren versucht, wie, wenn ich das sehr hochtrabend formulieren darf.
Das ist jetzt sehr vornehm ausgedrückt, aber es steckt ja doch schon ein Kritikpunkt drinnen, nämlich dass dieses Sammeln natürlich einen Hauch von Beliebigkeit hat. Wie aber natürlich auch das Spiel an sich einen Hauch von Beliebigkeit hat. Das heißt, wenn man anfängt zu spielen, dann bewegt man sich eben über Grenzen und probiert Dinge aus. Und dann entstehen eben so, ja, also man könnte, es sind so Spassetteln, es sind so, ja, so, man fragt sich natürlich, wo soll das hinführen? Was geht dabei frontal uns durch die Lappen? Also, was geht uns durch die Lappen? Was können wir nicht fassen? Und was sagen wir? Und das wird eben ausprobiert. Man muss ihr schon sehr knapp auf den Fersen bleiben, damit man hier diese verschiedenen Facetten erkennt und damit man ihr folgt.
Ich wollte noch mal etwas vielleicht doch Übergreifenden oder zu dem Gesamtanspruch sagen, weil ich glaube, den gibt es durchaus. Und ich glaube, das hat schon auch etwas mit dem Klang zu tun. Ich sehe Karin Fellner nicht als eine Lyrikerin, die nur am Strand der menschlichen Sprachlandschaft entlangschlendert und mal dieses oder jenes aufpickt und schaut, ob es in ein Gedicht passen würde. Wir haben ja auch in einem Gedicht diese Verse, Wellen sind nahe Verwandte des Sprechens. Und wir haben insgesamt dieses über Grenzen hinweggehen, diese Verschiebung unterschiedlichen Sprachmaterialien, unterschiedlicher Sprachen. Und ich hatte eingangs gesagt, mich erinnert das auch an Kinder, die sich in einer postapokalyptischen Welt eine eigene Sprache nochmal erarbeiten müssen, in Auseinandersetzung mit allem, was ihnen das Leben auch schwer macht. Also diese Schwere gibt es. Und da gibt es dann aber eben vielleicht eine Rückwendung zu etwas, was unserem heutigen Sprechen vorangegangen ist. Und das ist das Singen, das ist das Summen, das ist der Klang. Das wird eben in dieser Lyrik wiederbelebt. Wohingegen andere Dichtungen gut und gerne nur auf der Seite funktionieren kann und sehr referenzenreich sein kann. Auch an den Stellen, wo sie sich semantisch nicht aufschließen lässt, sagt sie mir viel.
Es gibt noch eine gesunde Skepsis gegen die Tradition, nicht? Also die Tradition des Sprechens und die Tradition des Schreibens. Und wieder verknüpft mit der Natur heißt an einer Stelle Schwäne und ihr berechtigter Argwohn gegen Passanten, die aus der Mitte des Lebens, unter Anführungszeichen, zitieren. Also ich glaube nicht, dass man heute so oft auf Passanten trifft, auch als Schwan nicht, die Hölderlin zitieren. Aber das ist eben sozusagen das Gegenbild oder die Gegenwelt zu dieser technofluiden, auch englisch durchsetzten gegenwartslyrischen Welt.
Polle und Fu, der Band von Karin Fellner, ist bei der Kölner Parasitenpresse erschienen und die beigefügten Tuschezeichnungen sind von Simon Caillé. Unfraglich gehört Ingeborg Bachmann, die früh Verstorbene, zu den großen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts mit ihren beiden ersten Bänden, Die gestundete Zeit, erstmals 1953, und Anrufung des großen Bären von 1956. Im Jahr 2000 dann erschienen Gedichte aus dem Nachlass unter dem Titel Ich weiß keine bessere Welt, großteils zwischen 1962 und 1964 entstanden. Aber sie selbst hat zu Lebzeiten ab 1961 keine Gedichte mehr publiziert. Jetzt mit dem Band Die gestundete Zeit in der Salzburger Bachmann-Edition kann man noch einmal rekapitulieren. Mit einem großen Abstand rekapitulieren, was es mit diesen Gedichten von Ingeborg Bachmann auf sich hat. Daniela Striegel, lesen Sie Ingeborg Bachmann heute anders als früher?
Ich glaube, ich lese sie kritischer als früher. Ich habe früher dazu geneigt, Marcel Reichanitzky recht zu geben, der gemeint hat, sie hätte bei den Gedichten bleiben sollen und mit der Prosa gar nicht anfangen, weil die einfach viel mehr liegen. Und der Subtext war natürlich, weil eigentlich Frauen für Dichtung eh besser geeignet sind als für Prosa. Und ich bin jetzt nicht mehr so sicher, obwohl ich diese Bedeutung der Gedichte jetzt nicht kleinreden möchte. Aber gerade die Gedichte, die in manchen Versen so zitiergut geworden sind, die haben auch ein Pathos, das man heute schwerer verträgt. Oder ist das eine Altersfrage? Ich weiß es nicht. Aber die Gedichte sind ja jetzt 70 Jahre alt. Und das trifft natürlich für andere Gedichte aus der Zeit auch zu, dass sie mit einer großen Schwere daherkommen. Auch Celans Gedichte haben ein großes Pathos. Und vielleicht bin ich deswegen etwas kritischer.
Vor allem würde ich sagen, wir sitzen ja nicht erst heute über Ingeborg Bachmann zu Gericht, was wir uns sowieso verbeten würden, sondern das haben andere ja schon vor vielen Jahren getan. Und damals schon waren Kritiker über den zweiten Band enttäuscht und sagten, das ist ja nur eine Wiederholung des ersten, seiner Motive, seiner Techniken. Und es gibt ja richtige Verrisse in der jüngsten Lyrikgeschichte. Also ich glaube, das Böseste überhaupt über Bachmann hat Thomas Kling gesagt, indem er ihr artifizielle Schneewittchenhaftigkeit einmal bescheinigt hat. In der Bildwahl eine Vierfrucht-Marmelade, die er da vorgefunden hat. Und überhaupt einen Mainstream-Kitsch der Adenauer-Zeit.
Aber es war doch so eine Art Gotteslästerung oder Göttinnenlästerung, ja. Nicht? Also die Mehrheit war eigentlich ungebrochen begeistert. Und klar, die Wiener Gruppe, auch Thomas Kling als Fan der Wiener Gruppe, die haben natürlich gerade diese forcierte Sinnhaftigkeit, die sich in dieser Metaphorik ausbreitet, frontal bekämpft. Also das war halt ganz was anderes. Das war eben nicht das Arbeiten an Materialsprache, sondern das war eigentlich die bewusste Fortsetzung einer großen lyrischen Tradition. Und eigentlich auch ein kühner Sprung über die Kriegszeit und über die Shoah. Also die Shoah, einerseits hat man ihr dann zugestanden, dass sie Dinge, die vor allem in der österreichischen Literatur kaum vorgekommen sind, als eine der ersten angesprochen hat. Aber andererseits hat man gesagt, ja, aber wie? Alles ist so indirekt. Es sind 7 Brunnen, 7 Sterne, 7 irgendwas. Und es ist nicht wirklich zur Sache gesprochen. Und es war aber natürlich auch ein Zeitphänomen, dass man so gesprochen hat.
Frau Cotucaro, das Zeitphänomen ist das eine. Wie lesen Sie es heute?
Ich habe Ingeborg Bachmann natürlich auch gelesen. Sie gehört jetzt in meiner Lesebiografie aber nicht zu den zentralen Referenzpunkten. Was ich an dieser Ausgabe interessant und sehr hilfreich fand, war auch der Apparat. Also da habe ich viel dann darüber nochmal gelesen und gestaunt. Und auch apropos, wie die Zeiten sich ändern. Es gibt ja diesen einen Brief, ich glaube, nach Hause, wo sie sich beklagt darüber, dass sie so zerrissen sei zwischen den Verlagshäusern und sie kämpfen um mich wie Haifische. Und da dachte ich, also die Zeiten haben sich wirklich, also sogar die erfolgreichsten Kollegen und Kolleginnen haben dieses Problem nicht mehr. Darunter hat sie wohl sehr gelitten.
Dann hören wir jetzt erstmal Birgitta Assauer.
Dunkles zu sagen. Wie Orpheus spiel ich auf den Seiten des Lebens den Tod. Und in die Schönheit der Erde und deiner Augen, die den Himmel verwalten, weiß ich nur Dunkles zu sagen. Vergiss nicht, dass auch du plötzlich an jenem Morgen, als dein Lager noch nass war von Tau und die Nelke an deinem Herzen schlief, den dunklen Fluss sahst, der an dir vorbeizog. Die Seite des Schweigens gespannt auf die Welle von Blut, griff ich dein tönendes Herz. Verwandelt ward deine Locke ins Schattenhaar der Nacht. Der Finsternis schwarze Flocken beschneiten dein Antlitz. Und ich gehöre dir nicht zu. Beide klagen wir nun. Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben. Und mir blaut dein für immer geschlossenes Aug.
Dankeschön, Birgitta Assauer. Ja, was ist diese Gleichsetzung mit Orpheus? Ist das eine Selbstermächtigung? Ist es sowas wie der Versuch, sich historisch einzuschreiben als Frau in eine lange Kette der Tradition und die Funktion der Sängerin zu reklamieren? Was ist es? Oder Anmaßung?
Es ist auch die Entschlossenheit, an dieser Grenze zwischen Tod und Leben Position zu beziehen. Und man darf nicht vergessen, gerade in dem Gedicht, und das macht für mich die Gedichte reizvoll, äußert sich ja dieser Dialog zweier Liebender. Nicht? Also Orpheus und Eurydike, Bachmann und Celan. Und dieses Gespräch, man muss die Celan-Gedichte, auf die Bachmann sich bezieht, nicht kennen. Es ist klar, dass das Liebesgedichte sind. Es ist eben nicht nur ein zeitkritischer Band. Es geht nicht nur um eine verschuldete Zeit oder gestundete Zeit, was ja heißt, eine Schuld, die irgendwann zurückgezahlt werden muss. Das heißt ja Stunden, heißt ja nicht erlassen. Also das ist drin, aber es ist auch die Schuldfrage zwischen den beiden Liebenden drin. Und dass sie sich hier mit Orpheus gleichsetzt, man hört ja auch nicht, das ist ein akustisches Homonym, also Saite, einmal mit AI, Orpheus, die Leier, die Saite und dann die Saite des Todes mit EI, das hört man, den Unterschied hört man nicht, aber sie spielt damit. Und ich finde es auch sehr schön, dass sie mit dieser Position Celan herausgefordert hat. Wenn man diesen berüchtigten Briefwechsel mit Max Frisch gelesen hat und Bachmann bemitleidet oder auch nicht hat und sie jetzt vielleicht in einem etwas strengeren Licht sieht, dann sollte man einmal den Celan-Briefwechsel lesen. Da wird nämlich klar, dass Celan die Diva war. Und Celan hat mit diesem Schuldkomplex, den Bachmann als Täterkind hatte, ganz auf eine unangenehm manipulative Weise gespielt. Also Celan hat sie hineinmanövriert in eine Bedrängnis, in eine Enge, aus der sie nicht herausgefunden hat. Und außerdem war er eifersüchtig, denn sie war die, die früher Erfolg hatte. Und hier ist sie aber immerhin mutig genug, um sich als Orpheus darzustellen und als Orpheus aufzutreten. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch sehr ergreifende und schöne Liebesgedichte, die vom Scheitern ausgehen. Also ich finde dieses Lied und Gegenlied sich anzuschauen, also dem nachzuspüren, das kann man auch im Kommentar dieser Ausgabe machen, äußerst faszinierend.
Ja, das würde ich vor allem sagen. Also was Daniela Striegel hat versucht anzudeuten, kann man in extenso nochmal hinten lesen und in welcher Art von Dialogen Celan und Bachmann hier gearbeitet haben, aber in Kenntnis auch dieser Briefe, Herzzeit und des Frischbrauchswechsels, würde ich auch sagen, sind wir bei der Wahrnehmung dessen, was hier verhandelt wird, nicht sehr viel weiter rausgekommen über das, was wir einzeln ihr bewundert haben. Also von diesem allerersten Spiegelartikel, der ihren Ruhm begründet hat, bis zu Trotter oder der Ausstellung, die jetzt stattfindet, hat sich sicher unser Blick auf Bachmann als Frauenfigur, als vielfach gebrochenere Frauenfigur als bis Annahmen gewandelt. Aber eigentlich überstrahlt die Figur immer noch den Text. Und das finde ich eigentlich ein Ärgernis. Ich glaube, wir würden sie sonst nicht lesen. Also hier ist das gesammelte Bachmann-Pathos in diesem Orpheus-Gedicht drin, was man so haben kann. In anderen gibt es aber auch noch sehr fragwürdige Verfahren. Und auch, es ist auch gar nichts Originelles zu sagen, diese Genitivmetaphern gehen einem so auf die Nerven. Und vor allem, wenn sie dann auch hintereinander kommen. Ich habe es nur einmal jetzt hier einander, da wirklich unmittelbar, Komma, Komma, Komma. Keller des Herzens, Spreu des Hohns, Herbstmanöver der Zeit. Und so geht es in einem fort. Also das ist nun wirklich aus der Zeit gefallen. Und das würde ein ernsthafter Lyriklektor, glaube ich, heute so nicht mehr durchgehen lassen. Und auch damals gab es ja schon einen, wie wir hinten erfahren, der bekannte Hans-Jörg Graf hat ja diesen ganzen ersten Band einmal nicht annehmen wollen.
Frau Kotschukamo, Sie wollten sich da noch einmischen.
Ja, es regte sich gerade in mir, denn was mich grundsätzlich stört bei allen Frauen, die es in Männerdomänen zu irgendetwas geschafft haben, dass man immer den Mann oder irgendeinen relevanten Mann dazu nennen muss. Das ist bei Hannah Arendt so, muss man dann als nächstes über Heidegger sprechen. Bei Ingeborg Bachmann, da kommt man dann auch gleich zu Celan. Und ich finde, das verschiebt den Fokus auf eine ungute Art und Weise, so signifikant auch immer diese Figuren gewesen sein mögen. Und dann ist man natürlich auch bei der, also jetzt was Bachmann betrifft, bei der berechtigten Frage, was sagt uns diese Lyrik heute noch? Gleichzeitig ist der Band ja nicht deswegen nochmal neu herausgegeben, weil er als ein Beitrag zur zeitgenössischen Lyrik gedacht ist. Also ich glaube, man darf den unzeitgemäßen Vorwurf Texten, die in der Vergangenheit publiziert worden sind, nicht so machen. Also dass das heute nicht mehr so durchs Lektorat ginge, spricht nicht dagegen, dass es einen gewissen Bachmann-Sound gibt, der berückt und inspirieren kann.
Nein, aber Entschuldigung, wollte nur einen Satz dazu sagen. Das stimmt, das sind Gedichte, die aus ihrer Zeit leben. Andererseits gibt es die Gedichte von Ilse Eichinger aus der gleichen Zeit ihrer großen Freundin, die aus meiner Sicht sehr viel besser gealtert sind. Und das versuchen wir ja nur, hier so etwas überhaupt herauszufinden.
Ich würde gerne das, was Frau Kotschukaro gesagt hat, eben noch mal sozusagen aus einem Meter Abstand angucken wollen. Es ist so auffällig, dass vieles von ihr, wenn nicht alles, immer grundsätzlich biografisch begriffen und interpretiert wird. Und das ist doch sehr seltsam. Hat das damit zu tun mit der Rolle der Frau, die Frau Kotschukaro angesprochen hat? Hat sie sich dafür angeboten? War das Faulheit der Kritik? Was ist das? Also, dass man immer biografisch da drauf guckt.
Ich würde bei den Gedichten das anders sehen. Denn von Celan war ja Jahrzehnte nicht die Rede. Das war ja ein untergründiger, ein geheimer Dialog. Man hat die Gedichte eigentlich als Zeitdiagnose gelesen. Man hat gesagt, endlich sagt mal jemand, dass das eine Zeit der Restauration ist, dass man sich allzu schnell wieder gewöhnt an Fortschritt, an Wohlstand und vergisst, zurückzuschauen. So hat man es gelesen. Man hat die Gedichte nicht als autobiografisches Statement gelesen. Das ist erst viel später gekommen. Und als man dann erkannt hat, dass hier auch, also Bachmann ganz bewusst Celan anspricht und dass es sozusagen verborgene Botschaften sind, da hat sich das dann natürlich gespiegelt, auch in seinem Werk. Die Probleme mit dem Pathos, die gibt es ja auch bei den frühen Celan-Gedichten. Celan hat sich dann weiterentwickelt und Bachmann hat einen anderen Weg beschritten. Es gibt das späte Gedicht Keine Delikatessen, wo sie sozusagen selbst vor ihrer eigenen Produktion zurückschreckt und sagt, das ist nicht mehr das, was ich machen will. Deswegen hat sie auch keine mehr publiziert. Ich nehme an, dass auch Celan da ihr Vorbild war. Also die Literaturwissenschaft ist ja da gnadenlos. Also Celan wird durchaus, weil sie ihm nämlich gefolgt ist in manchen, wird durchaus in manchen hier auch das letzte Wort. Und auf der biografischen Ebene werden Dinge natürlich, die hier angedeutet sind, dann sichtbar. Aber man braucht die biografische Ebene nicht.
Aber man nimmt sie immer gerne dazu.
Ne? Ja, ich warte noch auf die große Celan-Filmreihe. Das wird dann wirklich helfen.
Frisch hat sich besser dafür angeboten.
Darf ich noch mal eine Frage in die Runde stellen, was das Pathos betrifft? Also wir hatten ja vorhin auch im Gespräch über Karin Fellners Band sehr konkrete, zeitkritische Stellen identifiziert in all dem. Und wir haben diese zitierfähigen Verse auch bei Bachmann. Was ist das Problem am Pathos?
Ja, hier sind ja Handlungsanweisungen, nicht? Also zum Beispiel in dem Gedicht Die gestundete Zeit sind ja Botschaften, was man machen soll. Und das ist in einem biblischen Ton. Also Bachmann hat sich diese Rolle der Seherin genommen, angemaßt, die eben den Menschen sagt, wohin sie sich wenden sollen, wie sie handeln sollen. Und ich glaube, dass wir da heute einfach allergisch sind. Manches ist ja ganz plakativ, dass man wachsam sein soll, hinsehen soll. Also das will man, glaube ich, heute so nicht mehr hören. Auf der anderen Seite sind es schöne, pathetische Bilder. Also Pathos ist ja nicht, es ist jetzt vielleicht ungerecht, weil Pathos ist nicht dasselbe wie Sentimentalität. Es gibt schon, finde ich, die Lyrik hat schon auch das Recht auf Pathos. Mhm. Auf ein gewisses Maß an, weil Pathos heißt ja nichts anderes als Leiden. Und in Gedichten von Bachmann ist echter Schmerz und echtes Leiden. Und wenn es nicht zu dick aufgetragen ist, vertrage ich es ganz gut.
Ja, da trieft es tatsächlich hin und wieder. Aber dieser Zuspruch oder diese Aufforderung, lösch die Lupinen oder was da immer noch kommt, das macht es auch wieder erträglich. Also das große Bild vom Himmel und dann die Handlungsanweisung macht das. Und das hat auch den Erfolg dieser Texte, glaube ich, ausgemacht oder macht ihn bis heute.
Ich wollte gerade sagen, sie gilt ja weiterhin als die größte Lyrikerin des 20. Jahrhunderts.
Ja, man merkt es auch an der Uni. Also die jungen Leute sind eigentlich für Bachmann entflammbar. Die sind da ganz drinnen in den Gedichten. Das ist keine große Hürde, wenn man ein bisschen den Hintergrund der Zeit erläutert, aber das ist etwas, was sie anspricht.
Die Salzburger Edition von Ingeborg Bachmann bringen zwei Verlage heraus, Suhrkamp und Pieper. Und die gestundete Zeit hat Irene Fußel herausgegeben. Das Vorwort ist von Hans Höller. Wir kommen jetzt zur Empfehlung. Mehr als 20 Gedichtbände hat Mary Oliver in den USA veröffentlicht, die 1935 geboren ist. Und jetzt erst nach ihrem Tod 2019 können wir sie in deutscher Sprache kennenlernen mit einer Zusammenstellung, die die Dichterin selbst aus ihrem Gesamtwerk erarbeitet hat. Naturgedichte größtenteils, Jahreszeiten, Pflanzen, Tiere, immer wieder Vögel, viele Erinnerungen an Hunde, viele Momentaufnahmen. Da ist unter anderem vom Flügelschwung der fraglosen Bejahung die Rede. Und sie spricht von Glücksgefühlen und Halbwundern. Warum, Mara Daria Kotchukaru, wollen Sie uns Mary Oliver besonders ans Herz legen?
Ja, das haben Sie schon ganz schön zusammengefasst, worum es da geht. Ich glaube, sie hat insgesamt sogar 32 Gedichtbände publiziert. Und das sagt uns schon einmal, welchen Status Gedichte schreiben für Mary Oliver gehabt haben muss. Also das war absolut lebensnotwendig. Und sie hatte das Glück, dann eben auch publiziert zu werden. Aber wir haben hier eine Lyrik, die einerseits von Alltagsphänomenen zehrt, aber ich glaube, einen auch im Alltag begleiten möchte. Und diese Zusammenstellung schafft es ganz gut, den deutschsprachigen LeserInnen einen Einstieg in diese Begleitlyrik zu liefern. Ich musste manchmal auch denken, das sind so Texte fast wie ein guter, vertrauensseliger Hund, die so mitlaufen. Und Mary Oliver war ja selber auch immer wieder gerne mit ihren Hunden unterwegs. Ich bin nicht sicher, dass die Hundegedichte immer die besten sind, aber derer gibt es auch nur ein Dutzend ungefähr in diesem Band. Und was es auch gibt, das ist in dieser Zusammenstellung mehr herausgearbeitet, als es so in der Gesamtschau vielleicht offenkundig würde, ist eine Art Dialog mit dem Transzendenten oder auch ein Dialog mit Gott vielleicht, wenn man so will. Das ist aber bei Mary Oliver vom Ton her immer völlig unaufgeregt. Das finde ich auch schön. Also sie kann diese großen Themen und Fragen verhandeln, ohne in eine unglaubliche Selbstwichtigkeit oder Schwere zu rutschen. Da muss man jetzt sagen, was die deutsche Übersetzung betrifft, macht ihr das Deutsche das nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das Deutsche gibt immer eine Schwere schneller bei als das Englische. Aber trotzdem finde ich, dass die Übersetzung überzeugen kann. Vielleicht noch ein letzter kleiner Satz zum Titel. Der Originaltitel dieser Sammlung hieß Devotions. Und das wären ja Gebete, Hingaben, irgendwie so etwas. Und dieses Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben, ist eine teilweise Übersetzung von den letzten Versen aus einem Gedicht, in dem Mary Oliver selber eigentlich gerade zugegeben hatte, dass sie keine Ahnung hat, was Gebete sind. Das Gedicht heißt Der Sommertag, das ist auch mit hier drin, empfehle ich sehr. Und das lyrische Ich gibt zu, sie weiß nicht, was Gebete wirklich sind. Aber sie hat den ganzen Tag nichts anderes getan, als durch Feld, Wald und Wiesen zu streunen, Grashüpfer zu beobachten und näher kennenzulernen. Und dann heißt es hier eben, tell me, what is it you plan to do with your one wild precious life. Und das fehlt in dieser Titelübersetzung. Da ist nämlich nur, sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben? Und es geht natürlich um das eine wilde, kostbare Leben. Also das fehlt schon. Und ich glaube, das ist wichtig. Es gibt diese existenzielle Dimension darin, aber eben nicht so unglaublich schwer. Das gefällt mir sehr gut.
Der Dichter mit dem Gesicht in Händen. Du willst laut aufheulen wegen deiner Fehler. Aber ehrlich gesagt, die Welt braucht von diesem Geräusch nicht noch mehr. Wenn du also heulen musst und dich nicht beherrschen kannst, wenn dein schöner Mund es nicht unterdrücken kann, geh allein über 40 Felder und die 40 düsteren Felshänge zu der Stelle, wo die Wasserfälle ihre weißen Laken wie irrsinnig rauswerfen. Dort befindet sich eine Höhle, hinter all dem Jubel und Wasserspaß. Dort kannst du stehen, darunter, und all deine Not hinausbrüllen, nichts fühlt sich gestört. Du kannst den ganzen Nachmittag vor Verzweiflung tropfen. Trotzdem wird die Drossel auf dem grünen Zweig, ihre Flügel kaum von dem Wasserfilm berührt, die getüpfelte Brust aufblähen und singen von der perfekten, steinharten Schönheit aller Dinge.
Ja, sie ist, was es nicht so häufig gibt, eine Bestseller-Lyrikerin, in den USA zumindest. Mary Oliver, Der Diogenes Verlag hat den Band mit gesammelten Gedichten. Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben herausgebracht? Übersetzt hat ihn Jürgen Bruckan. Und das war die neueste, die letzte Ausgabe des lyrischen Quartetts Gedichte im Gespräch aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar. Ab der nächsten Ausgabe wird Maren Jäger meine Rolle als Moderatorin übernehmen. Und ich danke allen Beteiligten. Danke Birgitta Assheuer, Mara Daria Gojukaru, Gregor Dotzauer, Daniela Striegel. Danke meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sowie meinen Gastgeberinnen. Und damit verabschiede ich mich. Barbara Walster ist mein Name.